Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und willkommen zu einem neuen Jahr mit ZipFM. Zusammengestellt wurde die heutige Ausgabe am 11. Januar von Radio Dreieckland in Freiburg. Mit immer massiveren Maßnahmen geht die Regierung in Griechenland gegen Flüchtlinge vor. So soll unter anderem an der Grenze zur Türkei ein Zaun errichtet werden. Wem trotzdem die Flucht nach Griechenland gelingt, dem droht zukünftig die Internierung in schwimmenden Flüchtlingslagern im Ägäischen Meer. Mehr dazu gleich in unserem ersten Beitrag. Seit Januar ist in Ungarn ein neues Mediengesetz in Kraft, das die Pressefreiheit massiv einschränkt. Als eines der ersten Zensuropfer gilt das größte freie Radio Ungarns, Radio Tilos in Budapest. Gegängelt wurde Radio Tilos allerdings noch im alten Jahr auf Basis eines älteren Mediengesetzes. Wir bringen ein Interview mit dem Sprecher von Radio Tilos. Rohstoffe sind Mangelware für die boomende Weltwirtschaft, die immer hungriger ist nach den unterirdischen Schätzen. Unser letzter Beitrag beschäftigt sich mit der Rohstoffstrategie der Europäischen Union und ihrem Streit mit China um die sogenannten seltenen Erden. Davor geht es auch schon unter Tage. Ein neuer Film widmet sich den noch immer wenig bekannten Folgen des Uranabbaus. Griechenland will illegale Einwanderer in Zukunft auf Schiffen einpferchen. Geplant sind schwimmende Lager für Asylbewerber. Das ist nur eine der von der Regierung geplanten Maßnahmen, um Flüchtlinge buchstäblich außer Landes zu schaffen. Eine weitere Maßnahme ist der Bau eines Zauns an der Grenze zur Türkei. Menschenrechtsorganisationen schlagen Alarm und fordern die europäischen Regierungen auf, keine Flüchtlinge mehr nach Griechenland zu schaffen. Wilmar Rall von Radio Bern sprach mit Denise Graf von Amnesty International.
Rund 130.000 Flüchtlinge gelangten allein im letzten Jahr illegal nach Griechenland. Das sind mehr als in jedes andere europäische Land. Die griechische Regierung ist komplett überfordert. Es fehlt an Infrastruktur, an Unterkünften und an Personal, um den Flüchtlingen ein faires Verfahren zu ermöglichen. Die meisten illegalen Einwanderer sind auf sich alleine gestellt. Sie leben von der Hand in den Mund, oft auf der Straße. Nun hat die griechische Regierung neue Maßnahmen vorgestellt, wie sie der Situation Herr werden will. Eine davon ist der Einsatz von Schiffen als schwimmende Lager für die illegalen Einwanderer. Was das aber genau für Schiffe sein werden, sei noch unklar, meint Denise Graf, Flüchtlingskoordinatorin von Amnesty International.
Die Informationen sind unterschiedlich. In Holland haben wir auch Lagerboote, wo die Asylsuchenden auf Schiffen untergebracht werden. Wenn es sich aber um Gefängnisse handelt, dann ist es natürlich etwas ganz anderes. Denn die Inhaftierung und Internierung von Asylsuchenden während des Asylverfahrens verletzt Menschenrechte.
Weiter prüft die griechische Regierung auch den Bau eines Zauns entlang der Grenze zur Türkei. Obwohl die Gefahren solcher Zäune aus anderen europäischen Ländern hinreichend bekannt sind.
In Marokko, wo es eine spanische Enklave gibt, dort gibt es einen Zaun und jedes Jahr sterben dort zahlreiche Personen, weil sie diesen Zaun überqueren wollen. Zäune haben in der Vergangenheit immer wieder Tote produziert und wir haben hier größte Bedenken.
Mit Abschottung und Sammellagern versucht Griechenland, den Flüchtlingsstrom in den Griff zu bekommen. Auf Hilfe seitens der EU wartet das Land bislang vergebens. Wie alle anderen stark betroffenen Länder an der Grenze des europäischen Schengen-Raums, wie zum Beispiel Spanien, Italien oder Malta, erhält Griechenland kaum Unterstützung von anderen EU-Staaten.
Das Problem ist, dass Griechenland nicht allein mit 130.000 Personen fertig werden kann. In der Vergangenheit hatten wir in Europa regelmäßig etwa 450.000 Asylsuchende pro Jahr. Die waren verteilt auf die verschiedenen Länder. Aber heute ist das Ungleichgewicht sehr, sehr groß. Und man will Griechenland zwar unterstützen, aber vor Ort. Es soll dort investiert werden und die europäischen Länder wollen das Asylproblem exportieren.
Ermöglicht wird das durch das europäische Dublin-Abkommen. Laut dem Abkommen ist stets das erste europäische Land, in das die Flüchtlinge einreisen, für deren Asylgesuch zuständig. Somit können alle Flüchtlinge, die von Griechenland in andere Schengen-Staaten weiterreisen, faktisch dorthin zurückgeschickt werden. Und doch gibt es einige europäische Länder, die wegen der miserablen humanitären und menschenrechtlichen Situation in Griechenland mittlerweile keine Flüchtlinge mehr dorthin zurückschaffen.
In der Schweiz ist es so, dass das Bundesamt für Migration schon seit längerer Zeit keine Familien nach Griechenland zurückschickt, weil die Situation absolut unhaltbar ist und es Informationen gibt, dass Kinder sich in Athen prostituieren, weil die Familien keine Überlebensmöglichkeiten haben. Es ist aber so, dass im letzten Jahr sind Einzelpersonen nach Griechenland zurückgeschickt worden.
Griechenland will illegale Einwanderer in Zukunft auf Schiffen einpferchen. Wilma Rall von Radio Bern sprach mit Dennis Graf von Amnesty International. Beim Stichwort Ungarn und Medien denken die meisten an das just in Kraft getretene Mediengesetz, das die Pressefreiheit gravierend einschränkt. Bereits gegen Ende des letzten Jahres leitete die ungarische Medienbehörde ein Verfahren gegen das größte freie Radio in Ungarn ein, gegen Radio Tilos in Budapest. Und das auf der damaligen Basis eines noch älteren Mediengesetzes, das obszöne Lieder vor 21 Uhr verbietet. Radio Lora in München hatte die Gelegenheit, mit Vince Wager von Tilos Radio zu sprechen. Zunächst erklärt er den Anlass für die Abmahnung.
The case is about track played last year September from Ice-T.
Im September letzten Jahres haben wir am Nachmittag ein Lied von Ice-T gespielt, dessen Text von der ungarischen Medienbehörde kritisiert wurde.
Hattet ihr vorher schon mal ähnliche Probleme wegen gewalttätiger Texte?
So far we had no problem.
Bisher noch nie.
Ist es normal, dass ihr Gangster-Rap wie Ice-T schon um 17 Uhr nachmittags spielt?
Wir als Bürgerradio spielen alle möglichen Arten von Musik. Wir haben über 200 DJs, die alle ihre eigene Musik mitbringen, von Volksmusik oder Folk über klassische Musik bis hin zu elektronischer Musik. Wir decken alle Musikgenres ab. Und so spielen wir eben auch Gangster-Rap und Hip-Hop und andere urbane Musik.
Wie ist die Situation bei den anderen ungarischen Radios? Spielen die auch tagsüber schon Musik von Bands wie Ice-T?
Ich gehe davon aus, dass auch die kommerziellen Radios ähnliche Musik auch tagsüber spielen.
Welche Strafe habt ihr nun von der Medienbehörde zu erwarten?
Bisher sind wir nur verwarnt worden. Der Fall entwickelt sich gerade erst, wir wissen nicht, wie er enden wird. Unter dem neuen Mediengesetz hätten wir mit einer Strafe in Höhe von einigen Millionen Forint zu rechnen, also in einer Größenordnung von 10.000 Euro. Aber dieser Fall fällt noch unter das alte Mediengesetz.
Das ist ein interessanter Aspekt, denn deutsche Medien haben berichtet, dies sei der erste Fall, bei dem das neue Mediengesetz vom 1. Januar 2011 angewandt worden sei, das ja allgemein kritisiert wurde, sowohl in Deutschland als auch in Ungarn.
Das ist ein Missverständnis. Dieser Fall fällt noch unter das alte Mediengesetz. Das neue Mediengesetz fand hier noch keine Anwendung. Aber wegen der Kontroverse um das neue Gesetz hat unser Fall mehr Aufmerksamkeit erregt.
Aber hat euer Fall mit der neuen Rechtsregierung in Ungarn zu tun?
Darüber haben wir keine Erkenntnisse.
Und was ist eure Einschätzung oder deine persönliche Meinung dazu?
Die ungarische Medienbehörde ist jetzt unter neuer Leitung und unser Fall wurde von dieser neuen Leitung ausgelöst. Es ist also plausibel, dass unser Fall auf das Konto der neuen Rechtsregierung geht.
Werdet ihr von der neuen Rechtsregierung etwa deshalb angegriffen, weil ihr als Bürgerradio besonders verletzlich seid, also weil ihr keine großen finanziellen Ressourcen oder eine Rechtsabteilung habt?
Ich glaube eigentlich, dass wir als Bürgerradio nicht im Fokus der Regierung stehen, eben weil wir so klein sind. Wir fallen eigentlich erst dann auf, wenn die anderen Medien durch Fälle wie diesen auf uns aufmerksam werden.
Also meint ihr, dass ihr nicht wichtig genug seid, um von der Regierung angegriffen zu werden?
Ich glaube nicht, dass die Regierung ohne die anderen Medien auf uns aufmerksam geworden wäre. Die Hörer werden nur dann auf problematische Programme aufmerksam, wenn vorher in anderen Medien darüber berichtet wurde. Davon abgesehen sind wir ein Bürgerradio. Wir finanzieren uns durch Spenden unserer Zuhörer. Wir sind ein kleines Radio, das jetzt im Zentrum einer großen Kontroverse steht.
Fühlt sich Tilos Radio vom neuen Mediengesetz bedroht?
Der Text des neuen Mediengesetzes wurde erst vor 4 Tagen überhaupt veröffentlicht, sodass hier noch viele Fragen offen sind. Im Grunde hatten wir noch nicht einmal Zeit, uns den Gesetzestext durchzulesen. Jetzt gibt es eine Menge Fragen bezüglich unseres ungewöhnlichen Programmschemas. Das neue Mediengesetz lässt uns darüber im Unklaren, was erlaubt ist und was nicht.
Das neue Mediengesetz ist also zu vage.
Ja, es gibt jetzt ein Komitee, das von Medienseite mit der Behörde verhandelt. Wir versuchen, das Gesetz konstruktiv umzusetzen.
Und das neue Mediengesetz wird von derselben Behörde umgesetzt, die euch bereits abgemahnt hat?
Ja, von derselben Behörde.
Vielleicht steht ihr jetzt auf der Abschussliste der Medienbehörde.
Das glaube ich nicht. Über die politische Seite kann ich nichts sagen, aber bisher hatten wir eine gute Beziehung zur Medienbehörde.
Ist euch ein anderer Fall bekannt, bei dem ein Radio wegen angeblicher Obszönität verfolgt wird?
Mir ist kein anderer publizierter Fall bekannt. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt.
Noch ein paar Worte zu Tilos Radio. Soviel ich weiß, heißt der Name übersetzt verbotenes Radio.
Ja, wir haben vor 18 Jahren als Piratenradio angefangen. Das war in der Phase des Umbruchs vom Sozialismus zur Demokratie. Dann haben wir eine Lizenz erhalten, die von einer vorigen Medienbehörde widerrufen wurde. Jetzt sind wir allerdings wieder legal, obwohl wir als Piratensender angefangen haben.
We started having an official license again, so it has been changing, but it started as a pirate radio, now it's a legal community radio.
In Ungarn gibt es ja eine recht große Anzahl von Bürgermedien.
Ja, es gibt in mehreren Städten freie Radios. Wir sind auch international vernetzt.
Was können wir in Deutschland tun, um euch zu helfen?
Berichterstattung ist für uns immer hilfreich. Ganz Europa schaut jetzt auf Ungarn wegen dem neuen Mediengesetz. Wir können es aber noch gar nicht so recht einschätzen, weil es so viele Fragen offen lässt. Dafür brauchen wir noch Zeit.
Das Problem scheint also eher zu sein, dass das neue Mediengesetz zu unspezifisch, denn zu restriktiv ist, sodass es sich zum Rundumschlag gegen kritische Medien eignet.
Ja, es ist vorstellbar, dass es vielfältig anwendbar ist.
Das war Vince Wager vom Tilos Radio in Budapest. Geführt wurde das Interview bereits letzte Woche. Hören kann man das freie Radio aus Budapest im Internet unter tilos.hu. Schmutzig ist sie, die fossile Stromerzeugung, wie etwa in Kohlekraftwerken. Als saubere Sache dagegen verkauft die Atomlobby die Kernkraft. Ein Märchen, wir wissen es alle. Eine weniger bekannte Seite dieses Märchens ist der Uranabbau. Der Verschleierung seiner Folgen widmet sich nun ein Dokumentarfilm, Yellow Cake, die Lüge von der sauberen Energie. Radio Korax in Halle befragte hierzu Frederik Bub von Greenpeace.
Die ökologischen Folgen betreffen einerseits natürlich den Tagebau, der dieselben Folgen hat wie der Kohletagebau, aber eben noch ein Stück weit verschärft, weil das Material, das alles hier rausgeschafft wurde und irgendwie wieder beseitigt werden muss, nicht nur die Landschaft zerstört hat, sondern auch kontaminiert ist und strahlt einfach und gesundheitsschädlich ist für Mensch und Lebewesen.
Jetzt ist Uran ja etwas, was einer der ganz wenigen Rohstoffe waren, die die DDR tatsächlich hatte. Ansonsten gab es ja eigentlich eher so Salz und dann ganz lange nichts, bevor dann irgendwas kam, was auch noch von internationalem Wert gewesen wäre. Das Uran, das hier abgebaut wurde, ist allerdings auch direkt in die Sowjetunion gegangen. Man weiß ja, es war eine sowjetische Aktiengesellschaft, die Wismut, zumindest eine ganze Weile. Uran ist ein endlicher Stoff. Wir haben es gerade gehört, 5 Jahre haben die Arbeiten für den Film gedauert. Innerhalb dieser Zeit hat sich der Preis ver-X-facht. 20-facht. Ja. Müsste man nicht aus Sicht von AKW-Gegner schafft, relativ locker damit umgehen, dass die das jetzt alle wieder, also ich habe gehört, 5 oder 6 neue Kernkraftwerke werden gebaut weltweit, ja, Südafrika, USA, Finnland und sonst wo. Der Rohstoff wird immer seltener, das wird doch über kurz oder lang auch nur dazu führen, dass die mit ihrem AKW eben auch abgewirtschaftet haben, oder?
Kurz oder lang wird es nicht mehr rentabel werden, ja, weil der Preis einfach zu weit in die Höhe schnellt, ja. Also es gibt unterschiedlichste Berechnungen, wie lange denn überhaupt das Uran noch reichen würde, um Atomkraftwerke zu betreiben, was natürlich auch davon abhängt, wie viele dann im Endeffekt wirklich neu gebaut werden, weil in Planung sind an die 150 oder sowas, aber wie viele davon realistisch sind, das kann man einfach nicht sagen. Also es gibt eine Studie von Greenpeace, die sagt, dass das Uran, so wie es jetzt abgebaut wird, noch 75 Jahre maximal reicht. Dann gibt es andere Zahlen, die sagen, okay, es gibt zum Beispiel Uranvorräte im Meerwasser, dass man da halt irgendwie großtechnisch rausgewinnen müsste, wie, weiß man nicht, aber wenn man das könnte, würde es tausende von Jahren reichen, ja. Was unrealistisch ist wahrscheinlich.
Wismut ist ja im Bergbau für Kohle, würde man sagen, ausgekohlt. Ich weiß gar nicht, wie das auf Uran heißt. Ausurant, allzu viel ist da nicht mehr, glaube ich. Wo wird denn heutzutage auf der Welt Uran gefördert, weißt du das?
Uran wird vor allem in Kanada gefördert. In Kanada ist einer der wenigen Standorte, in der Uran reiches Erz gefördert wird. Dann hat das Erz bis zu 15% Urangehalt. Überall auf in anderen Minen auf der Welt, vor allem der Film zeigt es vor allem noch in Namibia, in Australien. In Russland wird viel Uran gefördert. Und da gibt es Erze, die Uran unter 0,1% enthalten. Und sowas, also in Deutschland, das Uran, das in der DDR gefördert wurde, war auch armerzig, heißt es dann. Das heißt, es waren nur wenige Gramm pro Tonne oder sowas, was da rauskam. Das heißt, das meiste, was gefördert wurde, wird einfach wieder weggekippt an Material, an Masse, was aus dem Berg rausgeschlagen wird, ja.
Ich habe gehört von einem Freund, der Geologe ist, dass diese Halden, die da um Wismut entstanden sind, überhaupt gar kein ökologisches, also kein sehr großes ökologisches Problem darstellen, zumindest aus Sicht der Strahlung, weil ja logischerweise man alles rausgeholt hat, was nur irgendwie ging, was da an Uran drin war. Wenn das wahr ist, was ist denn so das Problem um dieses Abbaugebiet gewesen, weißt du das?
Ja, das Problem ist nicht nur der Abraum, der jetzt aus dem Berg geschlagen wurde, sondern das Uran wurde ja auch dort verarbeitet und angereichert einfach. Und dabei entstehen Schlämme, Tailings heißen die noch 85% des strahlenden Materials und der Zerfallsprodukte von dem Uran enthalten. Und das ist einfach verseuchter Schlamm, der jetzt hier ist und man nicht weiß, was man mit dem machen soll. Also in dem Film wird zum Beispiel eben auch gezeigt, hat den Schlamm in einen alten Tagebau gefüllt einfach. Und jetzt ist die Frage, was macht man damit? Und für Millionen, Milliarden wird jetzt eben irgendwie versucht, das kontaminierte Wasser oberflächennah abzupumpen. Das heißt, man bildet eine dünne, trockene Schicht, wie auf einer Praline, und unten drunter ist im Prinzip immer noch nasser, verseuchter Schlamm, der einfach aus den Fabriken und sowas ausgeleitet wurde, der eben einfach strahlt und man nicht weiß, kommt davon irgendwas ins Grundwasser oder kommt davon was wieder raus, ja.
Sind das vergleichbare ökologische Konsequenzen, die an den anderen Anbauorten, die du gerade genannt hast, Kanada, Australien, auch eine Rolle spielen, Südafrika?
Ja, da hat man ganz genau dieselben Probleme, nur dass dort eben noch gefördert wird und überhaupt noch nicht darüber nachgedacht wird, was macht man überhaupt mit den Sachen. Also die Probleme, die jetzt eben in Deutschland, also nach der Wiedervereinigung hat man ja eben die Wismut in die Sanierungsgesellschaft Wismut umgewandelt und die Bergleute haben quasi das, was sie vorher rausgetragen haben, wieder reingetragen und versucht, das eben wieder zu sanieren irgendwie. Das wird in Deutschland versucht, weil hier keine aktiven Uranminen mehr sind. Und da, wo die noch aktiv tätig sind, hat man immer, also weiterhin die Probleme, und aber arbeitet noch nicht an deren Lösung. Weiß auch nicht, wie man sie lösen wird.
Der Film Yellow Cake, die Lüge von der sauberen Energie, ist am morgigen Mittwoch, den 12. Januar in Berlin im Taz-Café zu sehen. Danach tourt der Film durch Deutschland. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage des Films www.yellowcake-derfilm.de. Rohstoffe sind Mangelware und derzeit ein ganz großes Thema. Immer wieder machen Meldungen die Runde, dass China die Ausfuhr wertvoller Metalle, sogenannter seltener Erden, drosselt, was dann insbesondere westliche Unternehmen auf die Barrikaden treibt. Immer größer ist schließlich der Bedarf der boomenden Weltwirtschaft nach den unterirdischen Schätzen. Kein Wunder, dass Rohstoffe zunehmend ins Visier von Spekulanten geraten. Und dass Staaten an Strategien basteln, um ihre Versorgung mit Rohstoffen in Zukunft zu sichern. So auch die Europäische Union. Über ihre Rohstoffstrategie sprach Michael Riesel von Radio Dreieckland mit Lili Fuhr, Expertin für internationale Handelspolitik bei der Grünen Heinrich-Böll-Stiftung.
Frau Fuhr, die Europäische Union hat bereits im Jahr 2008 eine eigene Rohstoffstrategie vorgelegt. Darin steht, dass sich die EU durch eine aktive Rohstoffdiplomatie einen besseren Zugang zu Rohstoffen in anderen Ländern verschaffen will. Aktive Rohstoffdiplomatie, das klingt erstmal ziemlich unverbindlich und allgemein. Was genau ist denn damit gemeint?
Genau, also diese Raw Materials Initiative, die die EU 2008 vorgelegt hat, das ist so eine Art erster Aufschlag und Arbeitsplan. Der wird jetzt zurzeit überprüft und es wird einen neuen Bericht der Kommission Ende Januar geben dazu. Und der beruht eben auf, also die Arbeit der EU in diesem Feld beruht auf drei Säulen. Also zum einen wollen die einen fairen Wettbewerb für europäische Unternehmen in Drittstaaten schaffen. Zweitens die europäische Industrie nachhaltig mit Rohstoffen versorgen. Und drittens Effizienz und Recycling fördern. Die Rohstoffdiplomatie kommt jetzt da rein, dass quasi diesem Interesse, vor allem Punkt 1 und 2, also fairer Wettbewerb für europäische Unternehmen und Industrie nachhaltig mit Rohstoffen versorgen, dass da andere Politikfelder diesem Interesse ganz stark untergeordnet werden, unter anderem auch entwicklungspolitische Zielstellungen. Also dass die Zusammenarbeit mit das betrifft die Zusammenarbeit mit rohstoffreichen Staaten, vor allem in Afrika. Was auf der europäischen Ebene Rohstoffdiplomatie genannt wird, ist das, was in der deutschen Rohstoffstrategie, die die Bundesregierung ja den letzten Herbst im Oktober vorgelegt hat, was da bilaterale Rohstoffpartnerschaften genannt wird. Also da geht es darum, dass man dann entwicklungspolitische Instrumente einsetzt, um europäischen oder dann deutschen Unternehmen Zugang zu Rohstoffen in rohstoffreichen Ländern zu schaffen, da dann zum Beispiel Governance zu fördern, Institutionen aufzubauen und so weiter, aber eben bevorzugten Zugang zu diesen Rohstoffen zu bekommen. Und das ist auch nicht ganz unproblematisch.
Ein vorrangiges Ziel der EU ist ja die tiefgreifende Liberalisierung der Märkte, Stichwort Freihandel. Da macht die Industrie ja auch ordentlich Druck. Welche Folgen hat das denn für die Länder, die ihre Rohstoffe exportieren?
Das ist ein sehr problematisches Feld. Also ich würde sagen, das ist so das Haupthandlungsfeld eigentlich der aktuellen Rohstoffpolitik der EU. Also das Bemerkenswerteste, also wo man den ganz klaren Fokus erkennen kann. Das trifft auf die EU genauso zu wie auf Deutschland. Also Handels- und Investitionspolitik. Und es ist so, dass viele rohstoffreiche Länder eben ihre Exporte eigentlich gerne beschränken würden, das zum Teil auch tun. Und zwar vor dem Hintergrund, dass sie ihre Umwelt schützen wollen, dass sie ihre noch im Entstehen befindliche Industrie fördern und schützen wollen. Das hat die europäische Industrie in der Vergangenheit auch gemacht. Und wenn jetzt die EU eben fordert, fordert und zur Bedingung macht, dass diese Exportbeschränkungen komplett aufgehoben werden, dann führt es zu großen Problemen in diesen Ländern. Das sorgt quasi für unbeschränkten Zugriff der EU, der europäischen Unternehmen und Regierungen auf diese Rohstoffe, führt aber für die rohstoffreichen Länder zu Problemen. Also es gibt jetzt so erste Entwürfe von dieser neuen Mitteilung der EU, die jetzt im Ende Januar rauskommt, so eine Art Update der Rohstoffstrategie von 2008. Und da steht drin, dass die EU den Ländern, die ihre Exporte beschränken, damit droht, ihnen den vergünstigten Marktzugang zu verwehren, den arme Länder eigentlich in die EU haben, dieses General System of Preferences. Also das ist so eine Art Erpressungsversuch, würde ich das nennen. Und das ist ganz klar problematisch. Also die Länder können zum Beispiel ganz schwer eine verarbeitende Industrie aufbauen, wenn sie die Rohstoffe nicht im Land behalten dürfen.
Ja, nun deckt sich ja das, was Sie sagen, Stichwort Erpressungsversuch, überhaupt nicht mit dem Selbstverständnis der Europäer. Die fühlen sich ja geradezu als die Saubermänner in puncto Demokratie und Menschenrechte, zum Beispiel im Vergleich zu einem anderen Big Player im globalen Rohstoffpoker, nämlich die Volksrepublik China. Von europäischer Seite heißt es dann immer, was werft ihr uns Ausbeutung und Umweltzerstörung vor? Schaut euch doch erstmal an, wie wild und skrupellos es die Chinesen treiben. Frau Fuhr, was halten Sie von diesem Vergleich mit China?
Den hört man ganz oft. Also China ist wirklich der Elephant in the Room, würde man sagen, im Moment in der Debatte. Also wirklich das große Problem in zweierlei Hinsicht für die EU. Also zum einen wegen der Marktkonzentration, also dass China eben einen Großteil dieser strategischen Metalle, die EU für ihre Zukunftstechnologien braucht, dass die China besitzt, zum Beispiel bei den seltenen Erden, aber auch, weil China der EU Konkurrenz macht bei noch zu erschließenden Rohstoffvorkommen in Afrika. Also in zweierlei Hinsicht ist da China quasi das große Problem. Und ich halte diese Debatte in so, wie Sie die gerade dargestellt haben, nicht für richtig. So wird sie gern geführt von der deutschen Industrie. Die ist aber auch nicht ganz ehrlich. Also da muss man einfach noch ein paar andere Faktoren hinzunehmen. Also erstens, dass es wirklich dass die europäischen Unternehmen und dass die europäische Politik versäumt hat, in den letzten Jahren und Jahrzehnten genügend in Recycling, Substitution, Effizienz und so weiter zu investieren und sich deshalb eben auch extrem abhängig gemacht hat von diesen Rohstoffen und eben selber auch eine immer steigende Nachfrage nach neuen strategischen Metallen hat, die sie eben für ihre Technologien von erneuerbaren Energien über Telekommunikation bis hin zu Militärtechnologie brauchen. China hat da auch eine große Nachfrage. China ist aber eben nicht nur Nachfrager, sondern eben auch Produzent. Und wenn man sich jetzt im Einzelnen anguckt, wie chinesische Unternehmen produzieren und Ressourcen abbauen und wie das europäische Unternehmen tun, da findet man in beiden Fällen Menschenrechtsverletzungen, Umweltverschmutzungen. Also da ergibt sich jetzt nicht unbedingt das ganz eindeutige Bild, die guten Europäer und die bösen Chinesen.
Europa steht also nicht mit weißer Weste da. Bleibt zum Schluss die Frage, mit welchen Mitteln der internationale Rohstoffhandel von europäischer Seite gerechter gestaltet werden könnte?
Ja, das ist eine ziemlich wichtige Frage. Also wenn man jetzt mal ganz idealistisch denkt, dann könnte man sagen, so wie es in der Klimapolitik, in der Biodiversität, in anderen Politikfeldern internationale Konventionen gibt und Institutionen diese Konventionen umsetzen. Also in der Klimapolitik haben wir das auch nur ansatzweise, ne? Aber es gibt ja keine internationale Konvention für nachhaltiges Ressourcenmanagement oder so. Also in so eine Richtung könnte man natürlich denken und Europa könnte sich dafür stark machen. Es gibt bei der UN-Umweltorganisation UNEP angesiedelt ein International Resource Panel, das sich eben um nachhaltige Ressourcennutzung kümmert. Das könnte eigentlich analog des Weltklimarats Empfehlungen formulieren, die dann auch dementsprechend wahrgenommen werden. Auch da sind wir nicht. Also es ist einfach so, dass dieses ganze Feld Rohstoffpolitik bis vor kurzem ein absolutes Experten- und Nischenthema war und eben jetzt durch die steigende Nachfrage, durch Themen wie seltene Erden, die plötzlich auf der Agenda stehen und auch durch den Druck, den die europäischen Unternehmen spüren, ganz hoch auf der politischen Agenda sitzt. Auch in den G20 wird das jetzt verhandelt und das ist einerseits eine Chance, aber natürlich ein Risiko auch, dass es komplett falsch laufen kann. Und wenn man sich das anguckt, was in der europäischen Rohstoffstrategie drinsteht und auch in der deutschen, dann hat man ganz stark den Eindruck, dass es eben nicht in die richtige Richtung geht.
Michael Riesel von Radio Dreieckland sprach mit Lili Fuhr, Expertin für internationale Handelspolitik bei der Grünen Heinrich-Böll-Stiftung. Damit geht die erste Ausgabe von ZIPFM im neuen Jahr zu Ende. Zusammengestellt wurde sie von Radio Dreieckland aus Freiburg. Tschüss.